Ganz kurz noch zu dem Musical, was der Manfred schon angekündigt hat. Ich habe die Predigt noch mal ganz kurz beten. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, dass wir deine Worte verstehen können. Und ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst, wirklich das zu sagen, was du möchtest, was jetzt für uns dran ist. Danke, dass wir das wissen dürfen, dass du da bist und dass du ja auch die Predigt leiten wirst. Bitte segne diese Zeit. Amen. In Jerusalem herrscht ein geschäftiges Treiben. Immer mehr Menschen kommen in die Stadt, um hier das alljährliche Passafest zu feiern. So ziemlich jeder Jude aus Israel, der sich das leisten kann, kommt nach Jerusalem, um dieses Pilgerfest hier zu feiern. Und das sonst so beschauliche Jerusalem platzt aus allen Nähten. Statt den üblichen 30.000 Einwohnern werden in den nächsten Tagen 150.000 Menschen in Jerusalem erwartet, die gemeinsam, aber in kleinen Gruppen, das Passafest feiern wollen. Und jeder ist damit beschäftigt, alles vorzubereiten. Unterkünfte werden bereitgestellt, das Essen wird vorbereitet und die Vorfreude auf dieses Fest steigt von Tag zu Tag. Zwei Männer gehen durch die Stadt. Unter den vielen Besuchern in Jerusalem fallen die beiden eigentlich gar nicht auf. Aber sie haben eine Mission. Sie sollen einen Mann finden, der einen Krug Wasser trägt und ihm folgen. Eine ziemlich merkwürdige Mission, oder? In einer vollen Stadt jemanden finden, der Wasser durch die Gegend trägt. Sie sind auf dem Weg, um einen geheimen Platz zu finden, an dem sie das Passafest feiern können. Und nach kurzer Suche sind die beiden Männer erfolgreich. Sie können den gut ausgestatteten Saal im Obergeschoss eines kleinen Hauses für das Passafest vorbereiten. Glücklich, dass alles so gut geklappt hat, bereiten sie nun das Abendessen vor. Doch eine wichtige Sache haben die beiden Männer vergessen. Aber im Moment spielt das noch keine Rolle. Die Männer, von denen ich gerade erzählt habe, das sind Nachfolger von Jesus von Nazareth. Jesus hatte als Jude das Verlangen, das Passafest zu feiern. Allerdings gab es mittlerweile bei Jesus sehr viele Feinde, die ihn töten wollten, so dass Jesus nur noch tagsüber in Jerusalem sicher war. Und so mussten seine Jünger das Fest vorbereiten. Und die Jünger von Jesus wussten, dass dieser Abend ein ganz besonderer Abend wird. Jesus hatte das schon mehrfach angedeutet und auch angekündigt, dass er bald sterben muss. Und im Verlauf dieses Passafestes sollten die Jünger erleben, dass Jesus nochmal über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens spricht. Die wichtigen und die wesentlichen Dinge des Lebens. Und Johannes hat in seinem Evangelium diese Dinge ausführlich aufgeschrieben. Doch was haben eigentlich diese beiden Jünger, die gerade in Jerusalem unterwegs waren, genau vorbereitet und wie lief ein Passafest damals ab? Ich möchte euch heute gerne mit hineinnehmen in den letzten Abend im Leben von Jesus und dabei das Passafest, aber auch das Abendmahl etwas näher erklären. Denn Jesus hat an diesem Abend, als er das Passafest feierte, das Abendmahl eingesetzt. Das Passafest ist ein Fest, das Gott geboten hat. In 2. Mose 12, Vers 17 heißt es, haltet das Gebot der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Das Passafest ist also ein Fest, das Gott geboten hat. Und zwar soll es daran erinnern, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat und das Volk so befreit hat. Und damit ist dieses Passafest ein Freudenfest. Und Gott sagt an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass die Eltern ihren Kindern davon erzählen sollen. Sie sollen erzählen, was Gott Großes gemacht hat. Und damit ist das Passafest auch eine Art Erzählfest. Ein Fest, bei dem die Familien die Größe Gottes feiern und an die nächsten Generationen weitergeben. Vielleicht nochmal ganz kurz als Erinnerung die Geschichte des Volkes Israel in Ägypten. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft in die Sklaverei nach Ägypten. Über ein paar Umwege macht Josef schließlich Karriere und wird zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten. Und zwar, weil er Gott in allem treu war. Er hatte kein einfaches Leben, aber weil er Gott in allem treu war, hat Gott ihn gesegnet und ihn in eine verantwortungsvolle Stelle gebracht. Josef, beziehungsweise eigentlich Gott, bewahrte das ägyptische Volk vor einer Hungersnot. Die Familie von Josef zog danach nach Ägypten und in vielen Jahren wuchs ja diese kleine Familie zu so einem großen Volk heran, dass der Pharao, der nachdem Josef gestorben war, an der Macht war, also nicht direkt danach, aber viele Jahre später, als dieser Pharao an der Macht war, der hat plötzlich Angst bekommen und hat gesagt, dieses Volk Israel, die Nachkommen von Josef, der kannte Josef nicht mehr, aber dieses Volk Israel, die sind so groß geworden, die stellen plötzlich eine Bedrohung für uns Ägypter dar. Und deswegen fasst er den Entschluss, dieses gesamte Volk zu versklaven. Und er zwang die Menschen letztendlich zu harter Arbeit. Wir können das in der Bibel nachlesen, wie schwer die Menschen arbeiten mussten. Das war wirklich Sklaverei. Und als das Volk Israel eines Tages dann zu Gott um Hilfe geschrien hat, da schickte Gott Mose, um das Volk aus der Gefangenschaft herauszuführen. Es folgen lange Diskussionen mit dem Pharao, es folgen die 10 Plagen und schließlich die Einwilligung des Pharaos, dass das Volk Israel aus Ägypten gehen darf. Am Abend ihrer Flucht sollte das Volk Israel ungesäuerte Brote essen. Das symbolisierte, dass dieser Aufbruch aus Ägypten in großer Eile geschah. Normalerweise wurde beim Backen ein Teig bereitet. In diesen Teig wurde ein bisschen Sauerteig eingesetzt und mit der Zeit durchsäuerte der gesamte Teig. Aber beim Auszug aus Ägypten hatte man diese Zeit nicht. Deswegen gibt es beim Passafest ungesäuertes Brot. Um daran zu erinnern, es war ein eiliger Aufbruch. Es war etwas, wo Gott gesagt hat, jetzt geht's los und jetzt musste das Volk handeln. Und direkt vor der 10. Plage wird das Passafest eingesetzt. In 1. Mose 12 kann man genauer nachlesen, wie das gemacht wurde. Ich fasse das kurz zusammen. Gott hat gesagt, nehmt ein Lamm pro Haus oder pro Gruppe. Und dieses Lamm, das ihr nehmt, muss fehlerlos sein. Das darf nicht so das Lamm sein, was man sowieso demnächst schlachten will. Das muss das Beste überhaupt sein. Und Gott sagte, das Fleisch soll gebraten werden und das Blut soll an den Holztürrahmen gestrichen werden. Und nichts von diesem Lamm darf übrig bleiben. Wenn etwas übrig bleibt, dann muss das hinterher mit Feuer verbrannt werden. Und das Zweite, was Gott befiehlt, ist, esst ungesäuertes Brot und bittere Kräuter. Mit dem Brot habe ich das gerade schon erklärt. Das Brot brauchte zum Säuern Zeit. Aber diese Zeit hatte man durch den Aufbruch aus Ägypten nicht. Und die bitteren Kräuter, die man zum Passamahl essen sollte, die erinnern das Volk daran, dass in Ägypten viele Tränen vergossen wurden. In dieser Nacht tötete Gott in Ägypten alle Erstgeburt. In den Häusern, wo an den Türpfosten kein Blut war. Und diese Gedenkfeier zu Beginn des später 7-tägigen Passafestes ist der Sederabend. So heißt er bei den Juden, Sederabend. Da wird daran gedacht, was Gott getan hat, als er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. In der Vorwoche, bevor das Passafest bei den Juden gefeiert wird, ist es so, dass man das Haus komplett von Lebensmitteln säubert, die gesäuert sind. Also alles Brot, was gesäuert ist, wird entweder verzehrt oder weggeworfen. Und das ganze Haus wird bis auf den letzten Krümel geputzt und mit einer Lampe untersucht, ob auch wirklich alles sauber ist. Das eigentliche Passafest beginnt dann mit einem feierlichen Abendgottesdienst in der Synagoge, dem dann ein Festmahl in der Familie zu Hause folgt. Das jüngste Kind, natürlich sobald es sprechen kann, fragt dann den Sederleiter, das ist meistens der Vater, nach der Bedeutung der einzelnen Aspekte in diesem Mahl. Und jeder soll sich so fühlen, als ob er selber aus Ägypten ausgezogen ist. Die Juden sollen nicht sagen, ja, unsere Vorfahren sind ja aus Ägypten befreit worden, sondern sie sollen merken, Gott hat uns selber aus Ägypten befreit. Und in einer langen Prozedur, in der viele biblische Texte gelesen werden, isst man Bestandteile eines Sedertellers und trinkt an diesem Abend 4 Becher Wein. Das Fest findet im Rahmen eines großen Abendessens statt. Also es ist nicht nur ein Teller mit ein paar Bestandteilen, sondern es ist ein großes Essen. Und an jedem Platz von jedem Besucher steht ein Teller mit verschiedenen Speisen. Das ist einmal ungesäuertes Brot, das aus Mehl und Wasser besteht, das einfach an die Eile, an den Auszug aus Ägypten erinnert. Das zweite auf dem Teller sind bittere Kräuter, die heißen Maror, und sie sollen an die Sklaverei in Ägypten erinnern und wie schwierig diese Zeit war. Das dritte, was auf diesem Teller liegt, ist eine Lammkeule, die daran erinnert, dass im Tempel das Passahlamm geopfert wurde. Heutzutage ist es so, dass die Juden die Lammkeule gar nicht essen, weil ja im Moment kein Tempel steht und dementsprechend können sie nicht opfern. Ja, also da bleibt ein Teil des Passafestes bei den Juden heutzutage einfach liegen. Dann gibt es auf diesem Sederteller ein Chafoset. Das ist eine Mischung aus Apfel, Feigen, Dattel, Nuss und Wein. Und diese Mischung, die soll daran erinnern, dass das Volk Israel in Ägypten Ziegel herstellen musste. Also soll an den Lehm erinnern, mit dem die tagtäglich gearbeitet haben. Dann ist auf diesem Teller Sellerie, Radieschen oder Kartoffel. Und zwar als Erinnerung daran, dass der Mensch ja die Frucht der Erde bekommt. Und gleichzeitig als Erinnerung an eine zermürbende und harte Arbeit. Und der letzte Bestandteil, der beim Passafest gegessen wird, ist ein gesottenes Ei. Das ist ein Zeichen der Gebrechlichkeit der menschlichen Geschicke. Also wir können im Prinzip nicht sagen, was bei uns morgen passiert. Und das soll daran erinnern, soll die Juden daran erinnern, wir haben unser Leben nicht selber in der Hand. Und gleichzeitig ist dieses Ei ein Zeichen von Fruchtbarkeit, dass das Leben weitergeht. Das ist so der Rahmen des jüdischen Passafestes. Ist für uns wahrscheinlich relativ schwer nachzuvollziehen, weil wir es so nicht kennen. Und zu diesem Passafest werden 4 Becher Wein getrunken und die sollen 4 Schritte der Erlösung aus Ägypten symbolisieren. Und zwar ist das zum ersten, Gott hat das Volk aus Ägypten geführt, Gott rettet aus der Sklaverei, Gott erlöst durch seine Macht und das vierte ist, Gott nimmt das Volk Israel zu seinem Volk. Bei den Juden steht da noch ein 5. Becher Wein dabei für den Propheten Elias. Denn die Juden glauben, dass eines Tages der Prophet Elias wiederkommen wird, um anzukündigen, dass der Messias kommt. Die Juden haben Jesus ja nicht als Messias erkannt, aber dieser 5. Becher Wein, der steht da, falls Elias an diesem Abend wiederkommt, damit er auch an dem Mahl teilnehmen kann. Ganz interessant, ja, dass man das auf diesen einen Tag festmacht, wo das Passafest gefeiert wird. Und dieses Gedenkfest, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu erklären, das bereiten die Jünger in Jerusalem gerade vor, um es gemeinsam mit Jesus zu feiern. Wenn wir die biblischen Texte mal lesen, dann fällt uns erstmal auf, dass bei diesem Fest am Tisch gelegen wurde. Ja, sie lagen zu Tische. Können wir uns heute kaum vorstellen, dass man im Liegen isst. Aber damals war das üblich. Und wir können davon ausgehen, dass es eine lange und ausführliche Mahlzeit war, bei der viel gesprochen wurde. Und Johannes berichtet das ausführlich, was an diesem Abend alles passiert ist. Es gab liturgische Elemente, Lesungen, eine Predigt und eine Ansprache von Jesus als Sederleiter und viele Diskussionen. Zum Beispiel haben die Jünger noch darüber diskutiert, wer eigentlich der Größte unter ihnen ist. Und es ist ein Gemeinschaftsmahl. Jesus wünscht sich das. Er sagt, ich möchte dieses Mahl mit euch feiern. Und miteinander essen ist im Orient ein Zeichen dafür, dass man Frieden hat. Wenn man auf Freizeiten unterwegs ist, kann man ganz oft sehen, dass Kinder und Erwachsene oft festgelegte Sitzplätze haben. Dann sitzt der eine hier und wenn einer da sitzt, dann muss die andere Gruppe, müssen bestimmte Leute aus der Gruppe auch da sitzen. Und wenn dann Platz frei ist und man kommt und fragt, darf ich mich hier hinsetzen, dann heißt es, nee, der Platz ist schon besetzt, obwohl da gar keiner sitzt. Aber es gibt so festgelegte Gruppen und diese Sitzordnung zeigt, dass Leute zu einer bestimmten Gruppe dazugehören oder eben, dass sie auch ausgeschlossen sind aus der Gruppe. Und ich glaube, Gemeinschaft, wenn man am Tisch zusammen sitzt und zusammen isst, das ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das geht nicht nur darum, dass alles toll ist, dass es Spaß macht, sondern ich glaube, Gemeinschaft bedeutet auch Auseinandersetzung, gemeinsames Lernen, Dienen und einander aushalten. Die Tischgemeinschaft im Orient hat eine viel tiefere Bedeutung, als sie es bei uns heute hat. Es geht nicht nur darum, dass man gemeinsam isst, sondern es war auch ein Zeichen des Friedens. Eine Einladung zum Essen war in umkämpften Zeiten so etwas wie ein Friedensangebot. Und vielleicht müssen wir das heute ganz neu lernen. Vielleicht müssen wir Menschen, mit denen wir Schwierigkeiten haben, einfach mal zum Essen einladen und uns der Frage stellen, ob wir bereit sind, Tischgemeinschaft mit Feinden zu haben. Bist du selber bereit zur Versöhnung? Aber kommen wir zurück zu dem Abend mit dem Passafest. Denn nun kommen wir zu dem Punkt, den die Jünger in der Vorbereitung vergessen haben. Hat jemand eine Idee, was die Jünger vergessen haben? Bitte? Genau, der Mann, der das Wasser schleppt. Und zwar ein Sklaven, der den Leuten die Füße waschen sollte. Haben die schlichtweg vergessen. Jetzt muss man sich vorstellen, in Israel, in Jerusalem, ist ein heißer Tag. Die Straßen sind staubig, die sind nicht so schön asphaltiert wie bei uns. Die Leute laufen in Sandalen herum und die Füße sind dementsprechend dreckig. Vielleicht ein bisschen geschwitzt, da klebt der Staub dann noch besser dran. Und gleich legt man sich zu den Tischen zum Essen. Ich kann mir die Gedanken der Jünger sehr gut vorstellen. Die Jünger kommen in diesen Raum rein und denken sich, komisch. Heute wartet ja gar kein Sklave auf uns, der uns die Füße wäscht. Naja, egal. Das muss heute auch mal ohne gewaschene Füße gehen. Ich stelle mir das so vor, wie die Jünger nach und nach in diesen Saal kommen, alle mit dreckigen Füßen und sich an den Tisch legen und so einer die Füße so halb im Gesicht des anderen hat. Das geht so lange so, bis Jesus schließlich aufsteht, eine Schüssel Wasser holt und seinen Jüngern die Füße wäscht. Was sein muss, muss sein, auch wenn das eigentlich ein Dienst ist, den Sklaven übernehmen müssen. Aber mit dreckigen Füßen am Tisch liegen, wie gesagt, es ist was anderes als am Tisch sitzen. Man liegt zu Tisch. Mit dreckigen Füßen am Tisch liegen, das geht überhaupt nicht. Und Jesus nutzt diese Situation, wo sie eigentlich das Passafest feiern wollen und sich daran erinnern wollen, was Gott Tolles für sie getan hat. Er nutzt diese Situation, um seinen Jüngern ein Beispiel zu geben und sagt, dient einander. Wir haben eben im Glaubenskurs in der Bibelstunde vor dem Gottesdienst noch darüber gesprochen. Und ich fand das interessant. Wir haben auch über diese Stelle gesprochen. Da war es so, dass Jesus das Beispiel gegeben hat. Und ich dachte so, eigentlich, wenn Jesus aufsteht und so ein Beispiel gibt, spricht das doch für sich. Aber tatsächlich sagt Jesus seinen Jüngern noch, hallo, ich habe euch gerade ein Beispiel gegeben. Ihr sollt das bitte genauso tun. Ich hätte jetzt erwartet, dass den Jüngern das klar ist, wenn Jesus sowas tut, dass sie genau das Gleiche tun. Aber die Jünger waren vielmehr mit den Gedanken beschäftigt, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Und Jesus hat ihnen das Beispiel gegeben. Der Größte ist der, der den anderen Menschen dient. Und Jesus, der Abend setzt sich fort. Jesus sagt seinen Jüngern nun, dass einer von seinen engsten Freunden ihn an die Römer verraten wird. Und natürlich ist die Reaktion der Jünger völlig überrascht. Sie sagen, was, einer von uns? Wer ist es denn? Sag doch mal. Aber es kann doch nicht sein, dass es einer von deinen Freunden ist. Und später stellt sich heraus, dass Judas Iskariot derjenige ist, der Jesus verrät. Doch warum war es eigentlich nötig, dass es überhaupt einen Verräter gibt? Jesus war den Menschen doch bekannt. Sie hatten ihn gesehen, sie hatten ihn im Tempel gesehen. Und man hätte ihn ohne Probleme gefangen nehmen können und verurteilen können. Rufen wir uns jetzt nochmal in Erinnerung, dass zur Zeit des Passafestes ungefähr die fünffache Einwohnerzahl in Jerusalem war, also statt den 30.000, 150.000 Menschen, dann weiß man, das wird schon etwas schwieriger, jemanden zu finden. Und außerdem hätte eine Verhaftung von Jesus am Tag sicherlich zu Tumulten in der Stadt geführt. Schließlich hatte Jesus auch einige Freunde. Einige Anhänger, einige Menschen, die ihm nachfolgten. Und Jesus hat sich nicht nur an diesem Abend, auch an anderen Abenden, immer wieder mal mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane getroffen, um dort gemeinsam zu sprechen, um dort zu beten. Und der Garten Gethsemane, das muss man sich jetzt so vorstellen, das ist nicht so ein kleiner Garten, wie wir ihn vielleicht zu Hause haben, sondern es ist ein Grundstück, das neben Jerusalem liegt, und ein Teil oder ein Großteil der 150.000 Pilger, die jetzt hier hingekommen sind, werden die Nacht in diesem Garten verbringen. In diesem Garten stehen Olivenbäume und Olivenbäume haben die Eigenschaft, dass ihre Äste relativ niedrig beginnen. Das heißt, es ist voll mit Menschen, es ist Nacht und die Bäume nehmen einem noch die Sicht. Und in diese Situation hinein konnten die Gegner von Jesus nicht einfach kommen und Jesus abholen, weil sie nicht wussten, wo Jesus war. Das hätte einen riesen Aufstand gegeben, wenn die in andere Passafeiern hineingekommen wären, wo Leute vielleicht das Passafest gefeiert haben. Der Verräter, der war erstmal nötig, um den Feinden, um den Menschen, die Jesus getötet haben später, zu zeigen, wo Jesus zu finden ist. Und später wird dann im Verlauf der Geschichte noch deutlich, dass es ein total ungerechtes Gerichtsverfahren war. Juden durften zum Beispiel bei Nacht kein Gericht halten. Bei Jesus haben sie es trotzdem getan. Pilatus sagt im Laufe des Prozesses, dass er an Jesus keine Schuld finden kann. Aber er verurteilt ihn trotzdem. Ich glaube, das wäre noch ein ganz anderes und langes Thema, wenn wir über die Verurteilung von Jesus sprechen würden. Deswegen komme ich jetzt zurück zum Passafest. Was ist an diesem Abend noch passiert? Nach der Ankündigung, dass jemand ihn verraten wird, gibt Jesus seinen Jüngern ein neues Gebot und sagt: Liebt euch untereinander. Das ist euer Erkennungszeichen vor den Menschen. Und Jesus gibt dieses Gebot direkt, nachdem Judas Iskariot den Raum verlassen hat. Stell mir vor, was in mir für ein Kampf toben würde, wenn ein Freund mich gerade verraten hat und ich dann die Botschaft weitergeben möchte: Liebt euch untereinander. Also mir würde das, ich glaube, nicht gelingen. Ich würde nicht sagen, nicht schwerfallen. Ich glaube, es wird mir nicht gelingen in dem Moment. Aber Jesus sagt: Liebt euch untereinander. Auch den Judas, auch wenn der Judas mich gleich verraten wird, auch den. Liebt euch untereinander. Im 1. Korintherbrief 13, da haben wir vorhin schon mal in der Bibelstunde kurz drüber gesprochen, wird das Thema Liebe nochmal aufgegriffen. Und ich möchte aus 1. Korinther 13 drei Verse vorlesen, was Liebe eigentlich bedeutet. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat an diesem Abend, als er das Passafest gefeiert hat. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 6. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist der Inhalt der letzten Worte, die Jesus weitergegeben hat. Das ist das, was im Leben wirklich zählt. Und als nächstes sagt Jesus voraus, dass Petrus ihn verraten wird. Und natürlich lehnt Petrus das vehement ab und sagt: Nein, niemals, Jesus, ich werde immer mit dir gehen, ich werde sogar für dich sterben. Und kurze Zeit später verrät Petrus Jesus und sagt: Diesen Mann kenne ich nicht. Ich habe noch nie von dem gehört. Und nun, der nächste, sagen wir, Programmpunkt bei der Passafeier ist die Ankündigung von Jesus, dass er zum Vater in den Himmel, zu Gott gehen wird. Und als die Jünger wissen wollen, wie das geht, wie sie auch dorthin kommen können, erklärt er ihnen, dass er selber, dass Jesus Christus Gott verkörpert und dass er ihnen gezeigt hat, wie Gott ist. Wer Jesus sieht, der sieht, wie Gott ist. Denn Jesus und der Vater sind eins. Jesus erklärt seinen Jüngern: Durch den Glauben an mich seid ihr unterwegs auf dem Weg in den Himmel. Und Jesus verheißt dann seinen Jüngern und auch uns, dass der Heilige Geist als Tröster kommen wird und dass er uns diesen als Beistand schicken wird, dass er uns helfen soll. Jesus weiß, dass es zu Verfolgungen kommt, wenn wir unseren Glauben ausleben. Und er gebraucht Bilder, um zu erklären, wie wichtig es ist, mit ihm verbunden zu bleiben, damit wir Kraft haben. Er benutzt dann das Bild vom Weinstock und den Reben. Und dann sagt Jesus an diesem Abend beim Passafest seinen Jüngern auch noch, dass er eines Tages wieder auf diese Erde zurückkommen wird. Und schließlich betet er für seine Jünger, bevor sich alle auf den Weg zum Garten Gethsemane machen. Dort, wo Jesus bald gefangen genommen wird. Und irgendwann, im Laufe dieses Abends, setzt Jesus das Abendmahl ein. Die Bibel sagt uns gar nicht genau, wann das in diesem Abendessen ist, aber irgendwann setzt Jesus das ein. Und er nutzt das Thema der Befreiung aus Ägypten, das Thema der Erlösung, um seinen Jüngern zu erklären, was sein Tod am Kreuz eigentlich bedeutet. Denn auch hier geht es um Befreiung und Erlösung. Nicht mehr aus Ägypten, sondern es geht um Befreiung von Schuld. Schuld, die uns von Gott trennt, und für die wir uns eines Tages vor Gott verantworten müssen. Johannes der Täufer identifiziert Jesus bei seiner Taufe als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Ich habe das schon gesagt, Pilatus konnte im Prozess gegen Jesus keine Schuld finden. Und dennoch starb Jesus am Kreuz einen grausamen Tod, stellvertretend für jeden von uns. Jesus nahm die Schuld für unsere Vergehen, nahm unsere Schuld auf sich und bezahlte dafür mit seinem Leben. Wenn wir uns vor Gott verantworten müssen und wenn wir an Jesus als Herrn und Erlöser glauben, dann wird Jesus im Gericht aufstehen und sagen, die Schuld, die Strafe, die diesen Menschen treffen muss, die habe ich bereits getragen. Die ist bereits weg, die ist gesühnt. Und nur so können wir überhaupt zu Gott in die Ewigkeit kommen. Und genau das hat Jesus seinen Jüngern immer wieder versucht zu erklären. Er kam auf diese Welt, um verlorene Sünder zu retten und mit Gott zu versöhnen. Und nun fordert Jesus seine Jünger auf, bei ihren zukünftigen Treffen Brot und Wein nicht nur als Befreiung aus Ägypten zu verstehen, sondern als Symbole zu nutzen, um an sein Leben, an seinen Tod und an seine Auferstehung zu erinnern. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an diesen Abend, an diesen letzten Abend im Leben von Jesus, wo er das Passafest gefeiert hat und auch an die folgenden Tage im Leben von Jesus. Und die Verkündigung des Abendmahls hat mehrere Aussagen. In Evangelien gibt es interessanterweise unterschiedliche Angaben, wie das Abendmahl gefeiert wurde. Bei dem ersten Kelch, den Jesus nahm, sagt er, dass er von dem Wein nicht mehr trinken wird, bis er das Abendmahl eines Tages im Reich Gottes mit uns zusammen wieder feiern wird. Markus berichtet in seinem Evangelium diesen Text gar nicht. Matthäus berichtet von einem Kelch und Lukas berichtet von zwei Kelchen Wein. Wenn wir jetzt wissen, dass die Juden sogar 4 oder 5 Weinkelche hatten, wird es für uns verständlicher, warum die Evangelien verschieden berichten können. Sie haben halt unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. Aber es war nicht so, dass plötzlich ein neuer Becher Wein da war, sondern der Wein, der war Bestandteil des Passafestes. Lukas verweist auf die Zukunft und sagt, dass Jesus dann in der Zukunft das Abendmahl mit uns gemeinsam feiern wird, leibhaftig. Und das Abendmahl drückt eine Hoffnung aus, nämlich die Hoffnung, dass wir eines Tages bei Gott im Himmel sind und die Freude, wenn wir als Gläubige mit Jesus vereint werden und bei Gott, dem Vater, sind, für alle Ewigkeit. Als nächstes nimmt Jesus nun das Brot, noch während die Jünger essen. Er bricht das Brot, spricht ein Dankgebet und verteilt es mit den Worten, nehmt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. In verschiedenen Kirchen wird darüber gestritten, ob das nun ein Symbol ist oder ob das Brot wirklich in den Leib von Jesus verwandelt wird. Aber eigentlich ist es ein einfaches Bild. Jesus gibt sein Leben für uns. Jesus sagt seinen Jüngern, tut dies zu meinem Gedächtnis. Vergesst nicht, dass ich mein Leben für euch gab. Jesus rettet unser Leben, so wie unser tägliches Brot auch unser Leben im Alltag rettet. Im Abendmahl erklären und bezeugen wir, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und dies sollen wir tun, um den wesentlichen Kern des christlichen Glaubens nicht zu vergessen. Jesus Christus starb am Kreuz für die Schuld von allen Menschen. Das ist das, wozu Jesus seine Jünger auffordert. Nehmt das Brot, esst es und denkt daran, was ich für euch getan habe. Und nach dem Essen nimmt Jesus dann einen Kelch mit Wein und erklärt dieses Symbol. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Einen Vertrag mit Blut zu besiegeln, ist uns auch bekannt, wenn auch nur theoretisch. Aber Blutsbrüderschaft unter Indianern oder einen Vertrag mit Blut zu unterzeichnen, das gilt in der Mythologie noch wesentlich mehr als ein Vertrag mit Tinte zu unterzeichnen. Ein Bund mit Blut verpflichtet einander auf Leben und Tod. Aber was ist jetzt das Neue an diesem Bund? Und was war der alte Bund eigentlich? In 2. Mose 24 schließt Gott einen Bund mit dem Volk Israel, nachdem das Volk sich selbst verpflichtet hat, nach den Geboten Gottes zu leben. Das war ein Bund, der 2 Vertragspartner hatte und wo es gegenseitige Bedingungen gab. Und mit einem Tier, mit dem Blut eines Tieres, wurde dieser Bund besiegelt. Gott machte einen Bund mit Israel auf Basis eines Versprechens, dass sie ihr Leben für Gott geben. Und Jesus knüpft mit diesem Weinkelch an dieses Ritual an. Und jetzt kommt der große Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Allerdings knüpft Jesus hier an, ohne etwas von seinen Vertragspartnern zu fordern. Es ist ein Vertrag, der einseitig ist. Und die Folge, wenn man diesen Vertrag brechen würde, wäre der Tod. Aber diesen Tod hat Jesus stellvertretend auf sich genommen, am Kreuz. Ja? Also selbst wenn wir jetzt nicht so leben, wie Gott es möchte, gilt Gottes Angebot zur Versöhnung immer noch. Er möchte natürlich, dass wir das korrigieren, dass wir uns Schuld vergeben lassen, aber es ist nicht so, dass Gott sagt, wie er das im alten Bund gesagt hat, wenn ihr nicht so und so handelt, dann werde ich mich von euch zurückziehen. Das ist so nicht. Und interessant ist auch hier der Bezug zum Auszug aus Ägypten. Erinnern wir uns nochmal daran, dass das Blut von dem Lamm an die Holzpfosten des Türrahmens geschmiert wurde. Und dann schauen wir und wissen, dass in Ägypten jeder verschont wurde, der das gemacht hatte, der das Blut an dem Holzrahmen hatte. Und wenn wir jetzt einen Blick auf Jesus werfen, dann sehen wir, dass Jesus auch an einem Holzkreuz gestorben ist und dass sein Blut an einem Holzkreuz war und dass wir durch Jesus geschützt sind vor einer Strafe Gottes, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Juden ihr Haus, bevor sie das Passafest feiern, gründlich reinigen. Sie sorgen dafür, dass kein Sauerteig mehr da ist. Sie werfen alles Schlechte, alles Alte hinaus. Und für mich ist das auch ein Bild, wie wir persönlich unser Leben gestalten. Reinigen wir von Zeit zu Zeit unser Leben mit einem Großputz, wo wir Schuld vor Gott bringen und Dinge uns von Gott vergeben lassen? Nehmen wir uns die Zeit, uns von Gott dieses Lebenshaus reinigen zu lassen? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das zu tun. Und trotzdem ist es keine Voraussetzung, um am Abendmahl teilzunehmen. Das Abendmahl ist keine Verpflichtung, völlig sinnlos zu sein, alles richtig zu machen. Das Abendmahl ist ein Angebot von Gott, Tischgemeinschaft mit ihm zu haben, ein Fest mit ihm gemeinsam zu feiern. Es ist Gottes Angebot zum Frieden. Das Abendmahl als solches nimmt keine Schuld von uns weg. Schuld müssen wir im Gebet vor Gott bekennen. Aber das Abendmahl ist keine rituelle Handlung. Wenn ich am Abendmahl teilnehme, dann ist meine Schuld weg. Das stimmt nicht. Es ist wirklich alles, was wir bei Jesus über das Abendmahl finden. Er sagt, nehmt das Brot, nehmt den Kelch und denkt daran, was ich für euch getan habe. Ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Und das ist die Einladung, die Jesus zum Abendmahl für uns ausspricht. Ich habe heute mal versucht, euch ein bisschen mit hineinzunehmen in das Abendmahl, das Jesus eingesetzt hat, in das Passafest, was es eigentlich bedeutet, dass die Juden es zu einem Freudenfest gemacht haben und Gott dafür gedankt haben, dass er sie aus Ägypten befreit hat und dass Jesus diesen Anlass nutzt, um uns zu sagen, ich lade euch ein, Gott lädt euch ein zu einem gemeinsamen Mahl, zu einem Friedensangebot. Nicht als Schuldvergebung, aber als Zeichen der Gemeinschaft. Und ich möchte euch einfach einladen, das Abendmahl gemeinsam mit uns zu feiern, gemeinsam mit Jesus zu feiern, gemeinsam mit Gott zu feiern. Er lädt dazu ein und sagt, ich möchte dieses Mahl mit euch feiern. Ich sehne mich danach, dass ihr daran teilnehmt. Ich möchte jetzt ganz gerne noch einen kurzen Moment der Stille haben, wie wir das nach der Predigt immer haben, dass wir einfach nochmal einen Moment darüber nachdenken können. Was bedeutet eigentlich dieses Abendmahl für mich? Wie gehe ich da rein? Lasse ich mich von Gott einladen zu einem Fest des Friedens, zu einem Friedensangebot, wo Gott sagt, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Amen.